Macht. Was ist das? Wie gehen wir Menschen damit um? Wie fühlen wir Macht? Wie nehmen wir Macht wahr? Ist es mit Macht wie bei Sex? Nahezu jeder hat Erfahrung damit und so gut wie niemand redet offen und ehrlich darüber. Oder doch? In dieser Podcast-Folge reden wir darüber. Wir reden über Macht, psychologische Effekte und Kipppunkte von Macht und spannende Interviews dazu. Meine Podcast-Gäste sind Ilka von Klitzing und Professor Rüdiger Reinhardt. Ilka von Klitzing ist Geschäftsführerin von Change Your Way GmbH und bringt Menschen und Organisationen in Bewegung. Mit präzisem Blick auf und produktivem Feedback über Widersprüche, blinde Flecken und Unsicherheiten. Professor Dr. Rüdiger Reinhardt ist akademischer Leiter im externen Masterstudienprogramm Wirtschaftspsychologie an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen. Gemeinsam realisierten sie Interviews mit Aufsichtsräten, Vorständen und C-Level-Führungskräften eben zum Thema Macht. Und sie untersuchten, wie und warum sich Menschen durch Macht verändern. Dabei geht und ging es nicht um Schuld, sondern um Verständnis. Was passiert psychologisch, neurologisch und sozial, wenn wir Menschen Macht erhalten und ausüben? Welche unbewussten Anpassungsprozesse laufen ab und wie stark ist der Einfluss von Umfeld und Struktur, zum Beispiel der Organisation oder der Institution? Das Gespräch verknüpft Wirtschaft, Psychologie und Neurowissenschaft. Und es ist ein erster Einstieg und damit eine erste Einladung ins Thema, denn ein tieferer und weiterer Blick auch zum und ins Buch der beiden folgt in einem weiteren Podcast Anfang 2026. Also lehnen Sie sich zurück und lassen Sie sich überraschen. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Soziologische Perspektiven. In diesem Podcast geht es um Politisches und Menschliches. Die Gespräche mit meinen Gästen sollen Gedankenfunken streuen und es sollen damit gerne weitere Feuer entfacht werden. Denn Veränderungen gelingen uns Menschen dann, wenn wir einen gemeinsamen Diskurs finden. Und der Grundstock dafür sind Dialog, gemeinsames Denken und Nachdenken. Dazu kann dieser Podcast anregen oder auch irritieren, ganz wie Sie wünschen und wie Sie es zulassen. Audio ab. Guten Morgen und herzlich willkommen, Herr Professor Reinhardt, Frau von Klitzing. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie heute in den Podcast kommen, Soziologische Perspektiven, und sich Zeit nehmen für meine neugierigen Fragen.
Gerne.
Sie haben ein spannendes Thema heute mitgebracht, so finde ich zumindest. Und deswegen freue ich mich sehr jetzt auf Ihre Inputs. Und so Sie keine erste Frage an mich haben, würde ich einfach gleich in medias res gehen. D'accord?
Ja.
Frau von Klitzing, ich fange gleich mal mit Ihnen an. Was fasziniert Sie denn persönlich am Thema Macht?
Ehrlicherweise ist das Thema Macht etwas, was mittlerweile zu meinem Kerngeschäft gehört, spannenderweise. Und ich habe ein bisschen gebraucht, um das auch zu verstehen. Und es gab in den letzten Monaten ein paar Erkenntnismomente für mich, die teile ich hier auch gerne, weil die letztlich dazu geführt haben, dass auch Herr Reinhardt und ich zusammengefunden haben. Ich begleite oft über viele Jahre Menschen in verantwortungsvollen, auch mächtigen Rollen. Und ich habe festgestellt, dass es dort sehr ähnliche Muster gibt. Im Zeitverlauf, dass sich die Menschen verändern, dass sich deren Sichtweisen verändern, dass sich deren Verhaltensweisen verändern. Und das hat mich wahnsinnig neugierig gemacht und ich wollte mehr darüber wissen. Und wenn man sich mit dem Thema Macht auseinandersetzt, dann kommt man an Herrn Reinhardt nicht vorbei. Und ich habe den Kontakt gesucht. Ich brauchte ehrlicherweise mehrere Anläufe, bis er mir antwortete. Aber irgendwann hat er angebissen und wir haben uns ausgetauscht zum Thema Macht und wir waren uns einig, ganz viel von dem, was ich da beobachte, ist auch das, was er in seiner Forschung sieht. Und das hat uns fasziniert und zusammengebracht.
Ja, wunderbar. Das macht mich jetzt noch neugieriger. Und Herr Professor Reinhardt, wollen Sie es ergänzen? Was fasziniert Sie denn am Thema Macht?
In meinem beruflichen Leben bin ich ja Professor für Wirtschaftspsychologie und ich beschäftige mich in dem Zusammenhang schon, muss ich sagen, inzwischen seit Jahrzehnten mit dem Thema Führung, Leadership, Einflussnahme und war dann oftmals, ich sag mal, irritiert, verwundert, dass, wenn man sich Führungsforschung anschaut, angefangen von Lehrbüchern bis hin zu den Studien, dass man über Macht, das ist ja quasi so die Kehrseite von Führung, relativ wenig, eigentlich gar nichts findet. Also, wenn man sich so ein Standard-Lehrbuch anschaut zum Thema Leadership, 800 Seiten, da gibt es vielleicht 100 Seiten zum Thema Macht. Und das war es dann auch schon. Wenn man allerdings vom Alltag herkommt, und das gilt natürlich für den wissenschaftlichen Alltag genauso, wenn man sich da entwickelt, dann macht man natürlich sehr früh Machterfahrung. In der Regel natürlich erstmal aus der Perspektive des am kürzeren Hebel Sitzens. Und das ist dann, sage ich mal, so ein bisschen eine zweitere Perspektive von mir. Oftmals fragt man sich, warum welche Wissenschaftler welche Themen besetzen. Ich glaube, dass es wichtig ist, auch zu verstehen, dass es da biografische Hintergründe gibt. Und sie sind bei mir, sagen wir mal, doppelter Art. Auf der einen Seite, ich bin ja schon ein bisschen älter, gehört zu dieser sogenannten Boomer-Generation und natürlich so in autoritären Kontexten, Familie, Schule und Ähnliches aufgewachsen, dann mit dann eher einer eher negativen Machterfahrung, sich unterdrückt fühlen und so weiter und so fort. Aber parallel dazu, das fand ich dann ganz spannend, hat dann später auch nochmal eine Rolle gespielt in meiner Reflexion. Ich habe recht früh mit Kampfsport angefangen, als Judo, Karate, und da spielt Macht eine ganz andere Rolle. Ja, da sind dann die Senseis, die Lehrer, sehr positiv belegt, obwohl die, ich darf es mal so deutlich sagen, verdammt autoritär sein dürfen und nicht nur sein dürfen, sondern sind. Das vielleicht so ein bisschen zu mir.
Das ist jetzt auch ein interessanter Input. Vielen lieben Dank. Den Bezug zum Kampfsport, den habe ich bei Macht tatsächlich auch schon häufiger gelesen. Das wäre fast nochmal ein Podcast-Thema. Aber jetzt bleiben wir erstmal bei unserem. Frau von Klitzing, Sie haben die Interviews ja zum Thema vorwiegend geführt. Und mit wem sprachen Sie denn dann bei diesen Interviews vorwiegend?
Also ich glaube, wichtig zu verstehen ist, dass unser Footprint, da wo wir uns auskennen, das ist die Wirtschaft. Und da spreche ich jetzt auch ganz spezifisch über mich. Da fühle ich mich wohl, da weiß ich, wie die Dynamiken sind, da kenne ich die Denkweisen, ich habe eine Idee, in was für Kontexten man sich bewegt. Und das spiegelt sich natürlich in unseren Interviewpartnern wieder. Das sind von Vorständen, Aufsichtsräten, DAX-Führungskräften, DAX-Vorständen bis hin zu auch Politikerinnen und Politiker. Das war uns auch wichtig. Wohl wissen, dass unser Fokus Wirtschaft ist, auch mal zu schauen, ist in der Politik das da ähnlich? Sind Veränderungen auf persönlicher Ebene vergleichbar? Also ja, letztlich Führungskräfte in sehr machtvollen Rollen und Positionen. Und diese Perspektive war für uns auch spannend. Wir haben auch mit denen gesprochen, die diese Person auswählen. Also mit Headhuntern, die suchen spezifisch auf C-Level-Ebene, um mal ein Gefühl dafür zu kriegen, wer kommt denn in solche Rollen und wie sucht man aus und nach welchen Kategorien wird dort bewertet und beurteilt und zu welchen Zeitpunkten.
Mhm. Und was hat Sie denn an deren Perspektive besonders interessiert?
Ich finde, das Thema Macht wird ganz oft sehr theoretisch behandelt. Und in mir drin gibt es ganz viel Klarheit darüber, wenn ich über Lösungen sprechen möchte, wenn ich darüber sprechen möchte, was für Optionen haben wir denn im Thema Macht, anders umzugehen, da anders draufzuschauen, dann muss man mit denen sprechen, die es eigentlich wissen und die es täglich erleben. Und das ist letztlich der Fokus dieser Interviews gewesen, zu sagen, ich spreche mit denen, die Macht ausüben, die Macht haben, und die das auch als Werkzeug begreifen. Und dann ermöglicht uns das natürlich mit diesem Wissen, theoretisch und praktisch, das Ganze zu überführen in Lösungen, die im Zweifel ein bisschen umsetzbarer sind, wie wenn man sie nur theoretisch herleitet.
Mhm. Danke. Und Sie, Herr Professor Reinhardt, was haben Sie denn auf diese Perspektive aus der Forschungssicht zu berichten?
Naja, am Anfang jeder Forschungsfrage steht natürlich die Definition des Gegenstands. Also, was ist eigentlich Macht? Die Frage kann man recht leicht stellen. Diese zu beantworten ist ungefähr so einfach, wie wenn man beantworten wollte, was ist Liebe? Ja? Also ich versuche mal so die große Story zum Thema Macht darzustellen und dann auch gleich zu zeigen, warum wir da deutlich zu kurz springen, insbesondere dann auch im Zusammenhang zwischen Wissenschaft und Praxis. Also im Wesentlichen ist das Grundverständnis, dass es mindestens zwei Personen gibt, wobei der eine über mehr Macht verfügt als der andere. Und was bedeutet das? Das bedeutet im Wesentlichen so die Anfänge in der Soziologie, ich kann als Mächtiger den anderen veranlassen, etwas zu tun, was er gar nicht möchte. So, das ist so die Ausgangsposition. Und im Wesentlichen ist das auch das Grundverständnis, das sich bis heute durchzieht. Und das ist auch etwas, was unsere Alltagserfahrung zunächst mal ist. Soweit, so gut. Also Macht ist eine ungleich verteilte Ressource. Das Thema an der Stelle ist, wenn wir über Ressourcen nachdenken, dann haben wir in der Regel Analogie mit anderen Ressourcen, vor allen Dingen, wenn wir in der Wirtschaft unterwegs sind, reden wir über die Ressource Geld. Und da ist es relativ einfach, ne, zu definieren. Es ist ein Mittel zum Tausch. Ja, ich kann beobachten, was da passiert, tausche Ware gegen Geld oder Geld gegen Zeit, was auch immer. Das lässt sich beobachten, das lässt sich definieren und ähnliches. Aber wie ist das jetzt eigentlich mit Macht? Ist das da auch so einfach? Schauen wir uns zunächst mal das Grundverständnis als Ressource an, ohne da jetzt zu tief einsteigen zu wollen. Also welche Ressourcen gibt es denn aus der Perspektive der Machtforschung? So zunächst mal, ja, legitime Macht, so heißt es dann, seit Ende der 40er Jahre. Was verbirgt sich dahinter? Wir würden heutzutage Direktionsrecht oder Weisungsbefugnis sagen. Es gibt letztlich institutionell abgesicherte Machtbasen oder Machtressourcen, von denen erwartet wird, dass, wenn die eingesetzt werden, mit einer Anweisung, dass die auch umgesetzt werden. Aber Sie merken schon, es geht schon um das Thema Akzeptanz dann auch dieser entsprechenden Anweisung. Da gibt es eine ganze Reihe von weiteren Ressourcen, kleine Beispiele. Ja, es gibt Belohnungsmacht, das kennen wir alle. Also wenn du X tust, dann bekommst du Y von mir, oder Bestrafungsmacht. Ja, wenn du X nicht unterlässt, dann entziehe ich dir Ressourcen oder Wohlwollen. Ja, oder bedrohe dich mit Kündigung, was auch immer. Ja, oder so etwas wie charismatische Macht. Wir folgen Menschen lieber, die uns sympathisch sind, die uns emotional ansprechen. Und last but not least, in den letzten Jahren deutlich und wichtig geworden, Informationsmacht. Also Menschen, die in der Lage sind, Informationen zu steuern, sind dann auch eher in der Lage, andere Menschen zu beeinflussen. Das vielleicht mal so in der Übersicht. Und zusammenfassend können wir jetzt eigentlich sagen, okay, Machtausübung, das andere ist dann Machtwirkung. Okay. Jetzt, was passiert denn eigentlich, wenn wir jetzt Macht in der Praxis beobachten wollen, Machtstrukturen verändern wollen oder umgekehrt, wenn wir in der Wissenschaft Machtprozesse erforschen wollen? Da ist es eben leider nicht so einfach. Wir sprechen in der Forschung von Macht als relationaler Ressource. Ja, was meint das? Es meint im Wesentlichen, dass letztlich die Qualität des Ressourceneinsatzes eben nicht nur von dem abhängt, der jetzt der Mächtigere ist, sondern auch davon abhängt, ob der weniger Mächtige quasi mitmacht. Bert Brecht hat das vor vielen Jahrzehnten wie folgt auf den Punkt gebracht: Der Herr ist nur so lange Herr, wie ihn der Knecht Herr sein lässt. Gewendet auf unseren Business-Kontext: Ja, ich übe nur dann Macht aus, wenn jemand auch meiner Machtausübung zustimmt. Wenn der andere Nein sagt, dann ist meine Macht, mein Machteinsatz vergeblich gewesen. Ob wir da noch sinnvollerweise von Macht sprechen können, sei mal dahingestellt. Das ist im Übrigen noch eine vergleichsweise einfache Variante im Machtforschungs- und Machtpraxiskontext. Komplexer wird es, wenn man beobachtet, dass Macht Handeln ja nicht etwas ist, was notwendigerweise beobachtbar ist, sondern im Verborgenen passiert. Ja, kleines Beispiel, Sie haben das Anliegen an Ihren Chef nach einer Gehaltserhöhung, können es auch gut begründen und er sagt Ihnen, also Sie wissen, wie das ja bei uns geregelt ist, ich darf das nicht alleine entscheiden, sondern ich muss das bei uns im Führungskreis vortragen. Und dann braucht man dann möglicherweise auch noch das Go vom Bereichsleiter. Und je nach Position natürlich auch vom Betriebsrat. So, das ist, sage ich mal, die Situation. Und was passiert dann? Ich vertraue darauf als Mitarbeiter, dass meine Führungskraft das entsprechend in diesen Kreis einbringt. Was passiert möglicherweise in dem Führungskreis? Da gibt es jemanden, der der Leiter dieses Führungskreises ist oder der informal mächtiger ist, der ganz einfach verhindert, dass dieses Thema diskutiert wird. Also Agenda-Setting. Am Ende des Tages weiß ich dann als Mitarbeiter, als Mitarbeiterin in dieser mit dieser Anfrage nicht mehr, ja, wurde das Thema behandelt oder hat es mein Chef gar nicht auf die Agenda gesetzt, weil, Klammer auf, weil er mich behindern will und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt Machthandlungen, die sehr schwer zu beobachten sind, die natürlich, je weiter wir in die hierarchischen Ebenen aufsteigen, umso wichtiger werden. Also Agenda-Setting. So. Und wenn wir das verstanden haben, dann müssen wir auch verstehen, dass wir Macht aus einer, so haben Ilka und ich das genannt, so aus einer multiperspektiven Haltung betrachten müssen. Ja, es genügt jetzt nicht, dass wir das jetzt nur aus einer psychologischen oder nur aus einer organisationstheoretischen oder verhaltensökonomischen und so weiter und so fort Perspektive betrachten können oder dürfen, sondern wir brauchen Zusammenspiel jeder Menge verschiedener Disziplinen, die mit reinspielen. Weil, da werden wir, glaube ich, nachher noch dazu sprechen, zu sprechen kommen, weil eben die Machtwirkungen ja auch sehr komplex sind, miteinander auf verschiedenen Ebenen miteinander Beziehung stehen und sich das auch wieder wissenschaftlich entsprechend darstellen lassen muss. Also zusammenfassend, wir müssen das Thema Relationalität und das Thema Multiperspektivität besser handeln, als bislang das in der Vorschau passiert ist.
Vielen herzlichen Dank, Herr Professor Reinhardt. Jetzt habe ich auch verstanden, wozu und wofür Sie Ihr Buch machen. Weil Sie tatsächlich diese Multiperspektive, diese Metasicht auf verschiedene Bereiche beleuchten und da eben dieses Handeln und Wirken ganz anders auch miteinander abstimmen können. Das ist so mein Verständnis jetzt. Vielen herzlichen Dank dafür. Jetzt würde ich gerne doch ein bisschen erstmal den Blick auf die Interviews werfen. Frau von Klitzing, bitte erzählen Sie doch mal zu Ihren Ergebnissen, Erfahrungen, die Sie so aus den Interviews für sich mitgenommen haben. Das würde mich jetzt sehr interessieren.
Sehr gern. Vielleicht vorab, wie sind diese Interviews entstanden? Ehrlicherweise, wir haben keine Kaltakquise betrieben und haben auf LinkedIn mächtige Menschen angeschrieben und haben gesagt, habt ihr vielleicht Lust, mit uns zu sprechen? Sondern uns würden da echt viele Türen aufgemacht und dafür sind wir sehr dankbar. Und deswegen haben diese Gespräche auch alle in Räumen stattgefunden mit sehr viel Vorschussvertrauen. Weswegen wir natürlich auch keine Namen nennen und auch nicht offenlegen, wer mit wem was gesagt hat und so weiter. Aber wir haben es hinbekommen, dass wir wirklich in sehr vertrauensvollen Gesprächen am Thema Macht arbeiten konnten. Und dafür bin ich A, natürlich dankbar und B, waren da durchaus Überraschungsmomente dabei. Als allererstes muss ich gestehen, oft begannen diese Gespräche mit so einem Unbehagen, dass Mächtige da saßen und eigentlich gesagt haben, oh Ilka, das Wort Macht mag ich gar nicht. Also es hat mich schon irritiert, dass du mich in dem Kontext angeschrieben hast. So, ich fühle mich gar nicht wie so ein Mächtiger. Was mich wiederum irritiert hat, weil ich gedacht habe, also jetzt spreche ich da mit DAX-Aufsichtsräten, DAX-Vorständen. Wenn die sich nicht als mächtig betrachten, ja wer bitte dann denn sonst? Über diese Hürde mussten wir immer wieder gehen, auch im Eigenbild, sich zu erlauben, okay, offensichtlich gehöre ich zu den Mächtigen und habe Macht. Und das hat mich erstaunt, weil ich dachte, da gibt es ein gewisses Selbstverständnis, wenn ich ehrlich bin. Das Zweite, was ganz große Einigkeit mit sich brachte, war, Macht und Verantwortung gehören zusammen. Ich kann nur Verantwortung leben, tragen, Einfluss nehmen, wenn ich auch die nötige Macht dazu habe. Und wir haben uns dann so genähert, oder in dem Fall, die Interviews habe ich alleine geführt. Ich habe mich so genähert, dass ich zuerst gefragt habe, gab es denn auch positive Machtmomente? Gab es Momente, wo sich so ein positives Gefühl eingestellt hat von Wirksamkeit, von Einfluss? Und das war wirklich spannend, weil jeder hat so eine Geschichte. Jeder hat eine Geschichte, wo er was beigetragen hat, wo er Macht im positiven Sinne genutzt hat. Und natürlich habe ich dann auch die andere Frage gestellt, so im Sinne von, gab es denn auch negative Machterfahrungen? Und oft begann das damit, mit Geschichten, wo Mächtige selbst Macht ausgesetzt waren. Ja, auch in mächtigen Konstellationen. Und das war für mich eine wichtige Erkenntnis, dass selbst in mächtigen, jetzt beispielsweise DAX-Vorstandsrollen, es immer einen Aufsichtsrat gibt, der im Zweifel als noch mächtiger empfunden wird. Das heißt, selbst Mächtige fühlen sich in einem Kontext, dass sie ebenfalls nicht frei von Macht sind, sondern auch Macht ausgesetzt sind. Ich glaube, das ist wichtig, auch im Sinne von, ich führe eine Organisation, da sitzen ganz viele Menschen und die haben auch eine Macht auf mich. Das habe ich unterschätzt, ehrlicherweise. Und im zweiten Teil der negativen Machterfahrung haben mir natürlich auch sehr viele Menschen von Erfahrungen berichtet, wo sie Einfluss nehmen wollten, wo sie auch gemerkt haben, ich bin auf dem falschen Weg. Ich habe vielleicht eine Abbiegung getroffen, die inhaltlich nicht ganz richtig war. Wie schmal dieser Grat ist zwischen Macht haben und Einfluss haben und wie schnell das aber auch kippen kann. Ja, da gab es tolle Geschichten. Und die Erkenntnis für mich aus diesen Interviews ist letztlich einfach zusammenfassbar, nämlich wir dürfen es uns mit dem Thema Bewertung von Macht und Beurteilung von Machtmechanismen nicht zu leicht machen. Mittlerweile ärgere ich mich fast, dass das Thema in so einer Schmuddelecke hängt. Und sobald man nur das Wort Macht in den Raum wirft, alle irgendwie so zurückzucken und es sofort eine negative Konnotation hat, weil, und ich finde, Rüdiger, du hast es vorhin gerade super zusammengefasst, wie komplex das ist. Und es wurde mir in den Gesprächen einfach klar zu verstehen, in was für einem Kontext Mächtige unterwegs sind, was denen ausgesetzt sind, wie deren Tage strukturiert sind, wie deren Kalender strukturiert sind. Das zu erleben und zu verstehen, zeigt einfach, wir dürfen es uns in der Beurteilung und auch in der Lösungssuche nicht so einfach machen. Es gibt keine einfachen Antworten auf diese Dynamiken.
Mhm. Dankeschön. Hat Sie was besonders berührt, weil Sie sagten jetzt vorher, positive und negative Machtmomente haben Sie angesprochen. Waren da Antworten dabei, die Sie besonders berührt haben, Frau von Kitzing?
Ja, berührt. Also, ich glaube, ich bin aus nahezu jedem Gespräch rausgelaufen und habe eine sehr große Dankbarkeit erlebt und bekommen für die Gespräche, die wir geführt haben, weil einfach deutlich wurde, wie wenig über das Thema Macht reflektiert und gesprochen wird. Und es hat mich berührt. Wenig Raum und Fläche es gibt für Mächtige zu teilen, wie sich das anfühlt, mächtig zu sein. Und dass das nicht immer nur das geilste Dopaminausschüttungstool ist, Macht zu haben, sondern dass auch eine Kehrseite da existiert. Und auch zu erleben, wie verletzlich Mächtige sind bezüglich ihres eigenen Machtverhaltens. Weil sie schon, wenn sie ehrlich sind, spüren, da gibt's was, da habe ich einen blinden Fleck. Das sehe ich vielleicht nicht und da bin ich angewiesen und es macht sie unsicher. Und das hat mich berührt und bewegt und letztlich auch immer wieder davon überzeugt, dass es wichtig ist, dass wir darüber reden und das Thema so in den Vordergrund stellen. Und ich glaube, überrascht hat mich schon auch dieses Gefühl von, so mächtig fühlen die sich gar nicht. Ich stand neulich auf einer Party, das muss ich kurz erzählen, da waren auch sehr viele Menschen in verantwortungsvollen Rollen und so weiter und da kam irgendwie das Thema auf, dass wir jetzt da forschen und ein Buch schreiben dann habe ich die viele Herren natürlich gefragt, sag mal, wenn ich euch jetzt frage, fühlt ihr euch mächtig? Und die erste Reaktion ist so, nein, mächtig ist so. Und wir haben das diskutiert. Wir haben diskutiert, wie kann das sein, dass ihr euch nicht mächtig fühlt? Ihr seid Unternehmenslenker, ihr seid Vorstand, ihr seid Geschäftsführer. Warum ist eure Initialreaktion, mächtig ist das falsche Wort? Und das ist doch überraschend und gleichzeitig spannend und interessant.
Mhm. Da sieht man auch wieder, wie divers eben auch die Perspektive drauf ist. Und ich glaube, dass wir bei Macht häufig über die Mächtigen sprechen, die wir als mächtig wahrnehmen und verstehen, die Menschen, die vielleicht nicht so viel Macht meinen zu haben, und weniger eben diese Menschen, die wir als mächtig empfinden oder wahrnehmen, mit einbeziehen bei diesen Gesprächen. Also ich glaube, auch da wird mehr übereinander gesprochen als miteinander.
Da sind wir schnell in der Bewertung. Und vielleicht noch eine Ergänzung. Ich saß natürlich auch im Gespräch mit Mächtigen, über die ich in der Zeitung gelesen habe, wo ich weiß, wie auch das Fremdbild auf das Thema Macht und deren Machtausübung ist. Und auch die habe ich natürlich kritisch gefragt. Sag mal, wie ist es? Gab es je Momente, wo sie gemerkt haben, das hat mich verändert oder da nutze ich jetzt Macht vielleicht auch im falschen Sinne? Und ehrlicherweise keiner jetzt dabei ist, der sagt, ja, das ist mir echt entglitten. Oder da habe ich vielleicht den Faden verloren. Oder also ich glaube, da gibt es einen ganz großen Teil, der auch nicht reflektierbar ist. Und das ist natürlich für uns noch spannender zu gucken, wie kriegen wir das, wie können wir dann mit der Taschenlampe hinleuchten? Weil da liegt natürlich wahnsinnig viel Kraft und Potenzial, wenn das reflektierbar wäre.
Mhm. Danke, Frau von Klitzing. Herr Professor Reinhardt, bezüglich Taschenlampe, wollen Sie zu diesem Punkt mit den Erkenntnissen, Erfahrungen, mit dem, was berührt, zu den Interviews, wollen Sie da aus der Forschung und aus Ihrer persönlichen Sicht noch was ergänzen?
Ja, gerne. Also vielleicht zu dem ersten Punkt, den Ilka genannt hat. Überhaupt den Zugang zu diesen Top-Persönlichkeiten zu erhalten und diese Offenheit zu erleben, das ist schon, sage ich mal, ein sehr seltenes, ein sehr wertvolles Ereignis. Warum? Wenn man sich jetzt wieder Machtforschung anschaut, da findet man im Wesentlichen Forschung von unten nach oben. Das heißt, Mitarbeiterinnen werden befragt, was machen ihre Chefs, was hat es für Auswirkungen und so weiter und so fort. Das ist natürlich nicht unwichtig, aber tatsächlich den Zugang zu ganz oben zu bekommen, das ist etwas, was natürlich in der Praxis unheimlich schwierig ist und deswegen auch recht wenig Forschung dazu existiert. Das ist mal so das eine. Das andere, was ich für mich sehr spannend fand in meiner eigenen Reflexion, ist Folgendes. Ich hatte vorhin so ein bisschen über meinen eigenen biografischen Zugang zum Thema Macht berichtet. Und auch von weiteren Machterfahrungen, dann wie gesagt, Wissenschaftsbetrieb. Also ich meine, wenn man jetzt sagen kann, aufgrund der Stellenlage, das heißt in der Regel hat man es mit zeitlich begrenzten Stellen zu tun. Das heißt, damit haben natürlich die Doktorväter, Habilväter Macht über einen. Das findet man noch nicht mal im Militär in diesem Umfang. Ja, und vor dem Hintergrund hatte ich dann wesentlich, sag ich mal, eher kritische Perspektiven zum Thema Ausübung von Macht. Und das passt ja auch wunderbar in das Gros der aktuellen Führungsforschung. Wenn man sagt, okay, Gallup-Studie gibt es seit 20 Jahren und führen können sie immer noch nicht richtig, unsere Chefs. Und heißt, mit Macht können sie immer noch nicht gut umgehen. So. Und als ich dann die Interviews abgehört habe, gelesen habe und wir sie angefangen haben zu analysieren, da hat sich mein Bild schon fast um 180 Grad gewendet. Warum? Weil wenn man tatsächlich diese Offenheit und diese Begründungen versteht und dann analysiert, zu wenn wir nachher noch kommen, dann wird schon deutlich, ja, dass das Erleben, das Gestalten müssen von Machtprozessen einen Menschen notwendigerweise verändern muss. Und ob das immer so zum Positiven oder Negativen dann tatsächlich verlaufen kann, das ist was ganz anderes. Ja, also diese Idee der, die da oben machen das mit Absicht, das ist bei mir nahezu komplett verschwunden. Damit sage ich jetzt nicht, dass es nicht auch Führungskräfte gibt, die kompetenter sein könnten, aber im Wesentlichen ist das für mich so das Haupterleben aus den Interviews auf der persönlichen Ebene.
Hm. Haben Sie denn eine Lieblingsinterviewfrage? Gebe ich gerne an Sie beide. Sie dürfen antworten, wer möchte.
Ich habe eine parat. Gab es einen Moment, wo Sie sich selber ertappt haben, Macht im negativen Sinne genutzt zu haben? Und wie war das und wie haben Sie das reflektiert? Das ist meine Lieblingsfrage.
Mhm. Hatten Sie eine, Herr Professor Reinhardt?
Ja, wie haben Sie den Umgang mit Macht gelernt? Antwort, gar nicht.
Mhm, interessant.
Was dann auch wiederum eines der Handlungsfelder für uns beide ist. Ich meine, vielleicht zu ergänzen, warum ist das so relevant? Wenn wir Führungskräfte entwickeln, wenn Führungskräfte Karriere machen und hier keine systematische Weiterbildung im Umgang mit dieser sehr zentralen Ressource Macht erfolgt, ja, was bleibt dann am Ende des Tages übrig? Das, was sie an Persönlichkeit vorher mitbringen, an Erfahrungen, das, was möglicherweise irgendwelche Recruiting-Prozesse an der Stelle und Auswahlprozesse noch mit sich bringen. Und ansonsten, ja, die Veränderungsmechanismen aufgrund der Machtrollen.
Mhm.
Und wenn man das nicht wirklich gelernt hat und wenn man das nicht reflektieren kann und wenn man dazu keine Zeit hat, dann muss man sich nicht wundern, dass es hier Verbesserungsbedarfe, sehr empathisch gesprochen, gibt.
Mhm. Sie haben jetzt schon einige Ergebnisse und auch, ja, sagen wir mal, Erfahrungen aus Ihren Interviews berichtet und Sie haben auch von den Überraschungen schon gesprochen. Was mich zu der Frage führt, hatten Sie den Eindruck, dass auch die Führungskräfte, mit denen Sie gesprochen haben, dass die aufgrund Ihrer Interviews auch so einen Aha-Moment hatten, so einen Moment, in dem Sie auf einmal ins Reflektieren kamen, wo Sie gespürt haben, jetzt hat sich bei der Führungskraft, die mir gegenüber sitzt, etwas bewegt, etwas verändert?
Ja, es gab zwei Sachen. Also einmal diese bisschen Betroffenheit auch, wie wenig tatsächlich reflektiert wird, wie man sich verändert. Weil Reflexion findet schon statt. Aber mehr bezüglich der Frage, mache ich alles richtig? Habe ich da jetzt vielleicht in der Situation überreagiert? Sehr situationsspezifisch vielleicht und auch eher bezogen auf einen Business-Kontext. Aber wirklich zu sagen, habe ich mich verändert? Da kritisch in den Spiegel zu schauen, das findet sehr selten statt. Und darüber gab es eine große Nachdenklichkeit. Und das Zweite ist, was mir dazu einfällt, es entstand in den Gesprächen oft so eine Dankbarkeit und so eine Erkenntnis darüber, wie wichtig und notwendig ein Umfeld ist, was einem einen Spiegel vorhält, in kritischster Art und Weise. Und ich glaube schon, dass das irgendwie so mittlerweile Common Sense ist, aber das so nochmal auszuspeichern und darüber zu sprechen, wie wichtig das ist, gab, das hat, glaube ich, viele beschäftigt und es wurde immer wieder benannt.
Mhm. Sie haben jetzt Reflexion und auch Dankbarkeit mehrmals erwähnt und auch benannt. Und vorher war es die Taschenlampe, jetzt ist es das Spiegelbild, was ich sehr, sehr schön finde, auch als Bild, weil das Hirn braucht ja auch Bilder, um manches besser umsetzen zu können. Das heißt, man schaut in etwas hinein, um etwas dahinter vielleicht auch erkennen zu können. Was mich aber zu der Frage führt, wie oder wozu verändert uns denn Macht? Den Ball würde ich ganz gerne Ihnen zuwerfen, Herr Professor Reinhardt.
Okay, also, wenn wir versuchen, diese Frage zu beantworten, ja, bin ich bei einem ähnlichen Problem wie zu Beginn. Wie definieren wir Macht? Weil nämlich diese Machtwirkungen sehr vielfältig sind und zum Teil eben auch unbewusst verlaufen, deswegen auch nur sehr schwer oder gar nicht steuerbar sind. Also im Wesentlichen müssen wir, ich habe ja vorhin von dieser Multiperspektivität gesprochen, zwischen vier Ebenen oder vier Perspektiven unterscheiden. Machtausübung, vor allem erfolgreiche Machtausübung, macht etwas in unserem Gehirn. Es verändert unser Fühlen und Denken. Das ist mal das Erste. Daraus resultiert eine Veränderung des Verhaltens. Daraus resultiert wiederum eine Anpassung des sozialen Umfelds, zunächst mal Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, an dieses veränderte machtbezogene Verhalten. Und aufgrund dieses positiven Feedbacks des eigenen Teams entwickeln sich Gewohnheiten, Werte verändern sich möglicherweise in Abhängigkeit der Position, werden dann neue Strukturen geschaffen, die dann wiederum dazu dienen, die eigenen Machtbedürfnisse leichter befriedigen zu können. Das ist, sage ich mal so, die Metaperspektive, wo wir eben erkennen müssen, dass all diese vier Elemente miteinander Beziehung stehen. Ja, und wenn ich zu Beginn gesagt habe, man braucht unterschiedliches disziplinäres Wissen, ist das, glaube ich, aufgrund des Regelkreises ein bisschen deutlicher geworden. So, jetzt schauen wir uns das mal ein bisschen konkreter an. Was passiert, wenn ich jetzt Macht ausgeübt habe, erfolgreich ausgeübt habe? Ilge hat vorhin schon vom Dopaminausstoß geredet. Es fühlt sich gut an, wir sind motiviert. Ja. Schauen wir uns das ein bisschen größer an, dann finden wir aus den Neurowissenschaften einen Hinweis. Es gibt so etwas wie ein Verhaltensaktivierungssystem, das aktiviert wird. Die Konsequenzen daraus sind, erfolgreiche Machtausübung führt zum höheren Optimismus. Wir sind in der Lage, proaktiver zu handeln. Wir werden risikofreudiger. So, gleichzeitig passiert Folgendes: Wir haben nicht nur ein Aktivierungssystem, sondern auch ein Verhaltenshemmungssystem. Ja, das reguliert Vermeidungsverhalten, Sensibilität für Bedrohungen. Das wird runtergeregelt. Ja, das heißt, Führungskräfte sind dann weniger sensibel für soziale Sanktionen und sind auch, habe ich vorhin schon gesagt, in dem Zusammenhang eher bereit, auch Risiken einzugehen. So, und das ist erstmal ein ganz automatischer Prozess, der da abläuft. Und was passiert denn jetzt aus der Perspektive der Mitarbeiter? Da habe ich dann jemanden, der aufgrund jetzt seiner neuronalen Veränderung im Fühlen und Denken anfängt, sich natürlich auch anders zu verhalten. Er hat nicht mehr den Blick für die Bedürfnisse der Mitarbeiter. Ich meine, ich verstehe die Forderung nach mehr Empathie und Unterstützung, aber tatsächlich sagt unser Gehirn ein bisschen was anderes. Also das heißt, wir haben so einen ersten Schritt in einem Regelkreis, reduzierte Empathie durch Macht. So, Konsequenz ist, habe ich gerade dargestellt, wir verhalten uns weniger empathisch. Aus Mitarbeiterperspektive passiert dann Folgendes: Naja, also mit dem ist nicht so ganz gut Kirchenessen, der versteht mich nicht, der nimmt sich keine Zeit mehr. All diese Phänomene, die wir in zig Studien alle kennen, das ist das, was dann passiert. Was passiert dann in meiner Rolle als mächtige Führungskraft? Ich nehme mangelnde Unterstützung wahr, ich nehme verschlossenen Mitarbeiter wahr, ich fühle mich einsam. Also sinkt meine Motivation für Empathie weiter. Das heißt, wir haben quasi einen recht einfachen, beschreibbaren Kreislauf, ja, wo das Ganze anfängt, jetzt mit neuronalen Veränderungen, sich auf das Verhalten und die dann in der Konsequenz auf Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auswirkt. Wichtig an der Stelle ist, dass es eben nicht nur diesen einen Regelkreis gibt, sondern wir haben insgesamt 12 identifiziert, die letztlich am Ende des Tages schon quasi diese Logik des Durchlaufens durch diese jeweiligen Teilprozesse verdeutlicht, dass Macht Veränderungen, also automatisches Erleben und Umgang mit Macht, zu Veränderungen führt, die in vielen Fällen kritisch aus Mitarbeitersicht bewertet werden. Das ist im Wesentlichen mal das, was da passiert. Und wenn man das dann etwas genauer weiß, ist dann auch klar, dass man jetzt Umgang mit Macht beziehungsweise Ideen entwickelt, wie man mit Macht konstruktiver umgehen kann, jetzt nicht nur auf der Ebene des Denken und Fühlens, des Verhaltens, des Teams und der Strukturen, den System ansetzen darf, sondern alles zusammen auf einmal betrachten muss.
Mhm.
Ja. Also wir haben eine multidimensionale Wirkungsweise von Macht.
Mhm. Also auch da darf man das Wort komplex wieder anwenden.
Ja, unbedingt.
Frau von Klitzing, was haben Sie denn aus Praxissicht für einen Blick auf dieses Wie und Wozu verändert uns Macht? Was Veränderungen gibt es denn oder welche Schritte haben Sie so im Verhalten wahrgenommen, erkannt, gesehen, gespürt?
Also für uns ist eine Erkenntnis wichtig, nämlich die Veränderung passiert erst nach einer Weile. Meistens sind die nicht gleich am Anfang schon sichtbar. Man startet mit einer neuen Aufgabe, hat ein hohes Maß an Verantwortung und Ziel und definiert sich auch über dieses Ziel, was man erreichen will. Und wir erleben ganz oft, dass Mächtige gerade in den ersten Monaten da diese Machtmuster eigentlich nicht zeigen, sondern die kommen ein Stück im Zeitverlauf. Und vielleicht aus der Praxis gesprochen, 12 Machtkreisläufe zu beschreiben, ist relativ schwierig, aber vielleicht können wir uns mal einen rauspicken. Nämlich einen, der so der so nachvollziehbar ist, nämlich das Thema Empathie. Man sagt, Mächtige werden über die Zeit weniger empathisch. Im Übrigen ist das ein Stück mein Beobachtungspunkt in der Praxis auch. Und bevor man aber bewertet und sagt, ja, die verlieren voll den Anschluss an die Realität, ist es einfach wichtig zu verstehen, genau wie es Rüdiger gerade beschrieben hat, was dort passiert. Jetzt nehmen wir einfach mal Thomas. Thomas ist ein CEO, kommt da neu in die Organisation und hat eine Herausforderung zu meistern. Am Anfang ist er ganz sicher nahbar, führt sehr viele individuelle Gespräche und irgendwann kickt der Druck rein. Irgendwann muss geliefert werden, die wirtschaftliche Lage spannt sich an, da schauen ihn beispielsweise 15.000 Mitarbeiter an und erwarten Führung. Gerade in Zeiten, wo Krise kommt, erwarten Mitarbeiter Führung. So. Und es gibt auch natürlich von Aufsichtsräten Erwartungen an schnelle, klare Entscheidungen. Die Kalender sind voll bis oben hin und persönliche Gespräche werden weniger. Ganz automatisch einfach, ne? In der Zeit sozusagen passt einfach weniger rein. Und es gibt die Tendenz, dass man dann noch weniger Rückmeldungen bekommt, weil man im Zweifel eher die oberste Führungsebene hat, mit der man sich austauscht und es passiert weniger Rückkopplung. Und wir sehen natürlich auch das Phänomen, dass ordentlich gefiltert wird. Das heißt, man wird tendenziell bestätigt in seinem Tun. So. Und das hat einfach zur Konsequenz, dass man ein Stück Abstand hält zwischen sich und der Organisation. Ganz einfach bedingt durch all die Themen, die wir gerade angesprochen haben. Das heißt, man fängt an, das Thema Emotion ein Stück auszublenden. Und das hat natürlich eine Auswirkung im Gehirn. Wenn ich diesen Muskel nicht permanent bediene, dann wird der im Zweifel weniger stark. Und das bedeutet, ich sende dann auch diese Signale. Ja, also wenn ich weniger empathisch fühle, verhalte ich mich auch weniger empathisch. So, und jetzt kommt genau der Regelkreis. In dem Moment, wo ich mich weniger empathisch verhalte, stellt sich auch mein Umfeld drauf ein und geht genauso auf Distanz und verhält sich genauso kühl. Und das befeuert diese Regelkreise. Und das ist wirklich nur ein kleiner Mini-Ausschnitt, wie komplex die Dynamiken sind.
Dankeschön für dieses Beispiel. Fand ich jetzt sehr interessant. Da habe ich auch so rausgehört, den Spruch, den man Sigmund Freud immer wieder zugeschrieben hat, man schwitzt es aus jeder Pore, soll er mal gesagt haben. Das heißt, dieses tatsächlich von Zeit zu Zeit, dass du dich dann einfach veränderst oder verhältst und der andere merkt es, ohne dass du irgendwas gesagt hast, sondern einfach nur, weil du wirkst. Und Sie haben jetzt auch angesprochen, dass von Zeit zu Zeit oder wie durch die Zeit, so könnte man es vielleicht besser sagen, die Führungskräfte weniger empathisch sind, vielleicht sogar ein bisschen abstumpfen. Aber ich denke, das werden vielleicht nicht nur die Führungskräfte sein, sondern ich denke, wir alle, so würde ich das jetzt mal in den Raum stellen. Und ich glaube auch, da sind weniger nur die Menschen jetzt als Mensch, als Führungskraft, als Mitarbeiter Verursacher mit, sondern auch die Strukturen, die Systeme, die Umwelt. Das bringt mich zur nächsten Frage, wie unterstützen oder befördern denn Strukturen, diese menschlichen Veränderungen, diese Anpassungen? Mir ist egal, wer von Ihnen darauf antwortet zuerst, weil ich würde die Frage gerne an Sie beide weitergeben.
Also das ist was, was uns total umtreibt, ehrlicherweise, weil wir glauben, dass ein Teil reflektierbar ist und ein Teil eben auch nicht. Und deswegen ist es total wichtig, wenn wir über Lösungen sprechen, dass wir auch gucken, wo kann man strukturell Dinge anpassen. Und ich möchte Sie einfach mal mitnehmen in ein Gespräch, das ich hatte. Und das zeigt vielleicht die Auswirkung von Struktur und Umfeld. Ich hatte ein Gespräch mit einem Vorstand und nach dem Gespräch sind wir zusammen in die Kantine gegangen. Und es war wirklich augenöffnend, was dann passierte, wenn so ein Vorstand, der in seiner Perspektive versucht, nahbar zu sein, weil er in die Kantine geht, sich manchmal da neben die Kollegen setzt. Wenn so jemand die Kantine betritt und ich war die Begleiterin quasi, ich konnte das beobachten, ja, wie eben diese Dynamiken dann funktionieren, wie die Leute Platz machen, ihm aus dem Weg gehen. Er natürlich vorgelassen wird, weil er hat ja keine Zeit an der Kasse, bei der Essensausgabe. Wie das Verhalten der Menschen sich plötzlich verändert. Und wie Gespräche verstummen, wie ein Lachen plötzlich unecht wird. Und es ist einfach spürbar, dass derjenige, der jetzt da gerade in der Kantine versucht zu essen und auch den Kontakt zu suchen, kein reales Bild bekommt, wie wir das zum Beispiel wahrnehmen, wenn wir drei jetzt in die Kantine gehen würden. Ja, sondern er tritt ein in eine Welt, die ein Stück angepasst ist. Ja. Und das führt natürlich dazu, dass sich in seinem Kopf im Zweifel auch ein Bild abspeichert, das nicht ganz der Realität entspricht. Anderes Beispiel, Struktur. Ich habe mit Vorständen gesprochen, die aus Sicherheitsgründen und aus Effizienzgründen eine eigene Etage haben, wo eine Security vor der Tür steht. Die ist quasi verbarrikadiert. Ja, dort wird separat gegessen, separat gemietet, da gibt es ein Vorzimmer, da gibt es eine Vorbereitungsmappe und so weiter. Das heißt, Struktur schafft Distanz. Und die ganze Struktur ist nicht auf Nähe und auf Austausch und auf Smalltalk ausgelegt, aus Sicherheits- und natürlich auch aus Effizienzgründen. Und ich habe dann auch nachgefragt, warum reißt ihr nicht einfach die Tür ein und lasst den Security Officer irgendwo anders sitzen? Und dann kommt die Rückmeldung, naja, Compliance sieht das so vor, dass das hier so beschützt ist. Also, und es ist wichtig, dass wir genau da ansetzen, wo gibt es Strukturmerkmale, das sind jetzt wirklich nur zwei Beispiele, die solche Regelkreise befeuern. Also einmal System und dann aber auch Umfeld. Und vielleicht noch ein Beispiel zum Thema Umfeld. Dort habe ich einfach auch immer wieder festgestellt, auch in meiner Arbeit, wie das Umfeld Mächtigen immer wieder diese Botschaft sendet, du bist wichtig, du hast recht, zu dir gehe ich, wenn ich eine Entscheidung will und dich setze ich auf ein Podest. Deswegen, Rüdiger, ich fand es vorhin so gut gesagt, Macht ist relational, Macht hat zwei Seiten. Der eine ist der Mächtige, aber es gibt eine andere Seite, die das auch befeuert. Und auch die müssen wir anschauen, wo gibt es da Potenzial, das wir haben in Führungsteam, dass das ausgeglichener ist, dass dort die richtigen Signale gesendet werden und sich Dinge auch im Gehirn im Zweifel anders verankern als heute.
Ja, spannend. Also ich denke, Sie haben da wirklich tolle Einblicke einnehmen können, Frau von Klitzing. Herr Professor Reinhardt, was ist denn so Ihre Sicht aus der Forschungsperspektive auf die Beförderung der Strukturen bei Macht?
Ja, vielleicht darf ich da gerade anschließen. Bleiben wir so bei diesen Machteffekten. Das eine, was wir erleben, haben wir schon gesagt, Reduktion von Empathie aufgrund verschiedener Aspekte. Was wir natürlich auch erleben, ist, was, wenn ich es richtig erinnere, an Ludwig XIV. Auf den Punkt gebracht hat, der Staat bin ich. Also, ich bin die Rolle, ich bin der Top-Entscheider, Identifikation zwischen Rolle und Person. Ja, und das führt notwendigerweise dazu, dass ich gegen Kritik gegenüber dünnhäutig werde. Ja, Inke hat es vorhin auch schon angedeutet, was passiert. Ich bevorzuge natürlich Mitarbeiterinnen oder Führungskräfte, die mir zuarbeiten, die mir ähnlich sind. Ja, das ist mal so das eine. Das weiß man natürlich auch schon, dass das ein nicht unerhebliches Problem ist. Zu viel Loyalität, zu wenig Diversität, zu wenig Komplexität reduziert Entscheidungsqualität. Aber auch hier, und das ist auch ein zentrales Ergebnis unserer Interviews gewesen, gibt es nicht nur einen emotionalen, motivationalen Grund, sondern, wie Ike auch schon gesagt hat, einen sehr rationalen Grund. Wenn man sich vorstellt, dass diese Persönlichkeiten 10, eher 12 Stunden am Tag in der Company sind und für die Company arbeiten und im 20-Minuten-Tag durch immer wieder neue Agenten gejagt werden, soweit zum Thema Selbst- und Fremdsteuerung, dann haben die ganz einfach keine Zeit für differenzierte Betrachtung. Die werden notwendigerweise ungeduldig. Und die werden möglicherweise auch an der Stelle wiederum unempathisch. Ja. So. Das heißt, wir haben dann so einen Folgeregelkreis, der dazu führt, dass ich ein hohes Maß an Ähnlichkeit im Top-Führungsteam erzeuge. Warum? Ich erspare mir großartige Diskussionen, die für mich mit der ganz wenigen Zeit wenig bringen. Meine Leute wissen, was ich brauche, wie ich ticke. Das Ganze wird effizient. Und das hat nicht notwendigerweise etwas, wie es dann auch wieder von außen betrachtet wird, kolportiert wird, mit Machtmissbrauch oder ähnlichen Aspekten zu tun. Es gibt eine ganz einfache, letztlich auch dann strukturelle Logik. Und wenn man jetzt so weit ist, dass sich das so weit ausgewirkt hat, dann ist auch relativ einfach zu verstehen, dass solche Phänomene dann Eingang in die Unternehmenskultur führen. Das heißt, es gibt Regeln, man spricht bestimmte Leute nicht an. wie auch immer. Und dann auch tatsächlich im Kontext struktureller Lösungen. In meinen, Ilka, du hast gerade von Compliance gesprochen. Natürlich kann man Compliance-förderliche Handlungen und Entscheidungen treffen oder auch an der Stelle versuchen, diese zu unterlaufen. Und das wiederum nicht notwendigerweise. Deswegen, weil ich jetzt narzisstische Macht ausüben will, sondern weil ich im Wesentlichen ja mit wenig Zeit einen guten Job machen will. Das vielleicht so ein bisschen als Ergänzung. Mhm.
Dieses, weil Sie das narzisstisch jetzt gerade auch angesprochen haben, wird ja häufig Führungskräften auch, ich sage es mal direkt, unterstellt, so nehme ich es zumindest wahr, dass sie zumindest narzisstische Züge haben, also dass sie nicht Narzissten jetzt sein müssen, das würde ich sagen, so schnell geht man nicht so weit in dieser Beurteilung, aber man sagt ihnen häufig narzisstische Züge nach. Aber ich glaube, was Sie jetzt gerade aufgearbeitet haben mit dieser, dass man Kritik gegenüber einfach dünnhäutiger wird, das ist, glaube ich, was Menschliches, was wir nachvollziehen können und vielleicht auch sollten, wenn wir eben ja das große Bild auf so eine Führungskraft uns vielleicht auch mal verdeutlichen.
Darf ich ganz kurz reinspringen?
Ja, gerne.
Um das ein bisschen zu pointieren, Sie können keine effektive Führungskraft sein, ohne ein Mindestmaß Narzissmus aufzuweisen. Weil Narzissmus macht sie durchsetzungsfähig, sie macht Narzissmus führt zu Stressresistenz. Ja, also wir müssen da genau hinschauen, über welches Ausmaß, welchen Umfang wir.
Mhm. Ja, und weil Sie ja ständig auch vorne stehen, also Sie haben ja schon so diese Position auch auftreten zu müssen, auf einer gewissen Bühne sein zu müssen. Und dafür brauchst du, finde ich, schon auch, wie Sie sagen, etwas narzisstische Züge eher in dir, die wir vielleicht alle in uns drin haben, der eine mehr, der andere weniger. Was mich aber zu der Frage führt, macht uns das System oder die Struktur in Unternehmen, macht die uns zu Machtmenschen, wenn wir in die Position kommen? Ist das so? Kann man das so sagen? Oder ist diese Frage jetzt zu einfach gedacht?
Also, sie ist, glaube ich, ein bisschen zu einfach gedacht. Warum? Ich habe es vorhin schon mal versucht darzustellen. Wir müssen letztlich diese gegenseitige Abhängigkeit, diese vier Elemente, fühlen, denken, Verhalten, soziale Unterstützung durch die Umwelt und Veränderung der Strukturen im Gesamtzusammenhang betrachten, weil wiederum Veränderung der Strukturen führt zu Veränderung Denken und Handeln. Wir können nicht irgendwie ein Element rausschneiden, es isoliert betrachten und dann Interventionen zu entwickeln, sondern wir brauchen tatsächlich, Sie haben es auch vorhin als Begriff verwendet, wir müssen das als komplexes System betrachten und können eben nicht sagen, naja, also Macht, Machtmissbrauch oder konstruktiver Machteinsatz resultiert jetzt ausschließlich oder hauptsächlich daran oder dadurch, dass dieses eine Element besser ausgeprägt ist als ein anderes. Wir müssen das immer im Gesamtzusammenhang sehen.
Ja. Was macht denn Macht mit Zielen?
Wessen Ziele? Eigene Ziele oder Organisationsziele?
Ich denke Organisationsziele und auch eigene, oder? Ist das nicht so, dass wenn man im Führungsbereich ist, dass es beide sind, die angesprochen werden?
Ika, du, soll ich weitermachen? Wie machen wir es?
Ich kann das gerne beantworten. Aus unserer Sicht braucht es beides. Es braucht die sogenannten Ich-Ziele, ja, das haben Sie richtig schön formuliert. Und es braucht natürlich auch die Gesamtorganisationsziele, die im geschäftlichen Sinne gemeinten Ziele. Und aus unserer Sicht braucht es die Balance. Wenn es nur das eine gibt, funktioniert es nicht. Und wenn es nur das andere gibt, funktioniert es auch nicht. Und deswegen reden wir ganz oft davon in unserer beider Sprache, dass wir glauben, dass es einen Kipppunkt gibt. Und ich habe vorhin erwähnt, dass wir die Hypothese haben, oder nein, dass wir gelernt haben, Macht verändert Menschen über die Zeit. Und wir glauben, dass oft mit sehr viel, wir nennen das mal Wir-Macht, gestartet wird. Und dass es nach einer Weile ein Risiko gibt, dass es von der Wir-Macht zu stark in eine Ego-Ich-Macht kippt. Und das ist das, was uns antreibt. Das wollen wir besser verstehen. Und da wollen wir bis hin zu einem kleinen Frühwarnsystem entwickeln, wie man sich selber und vielleicht auch sein Umfeld so ein bisschen mit Alarmknöpfen ausstatten kann, wenn man merkt, oh, hier kommt meine Balance vielleicht gerade aus dem Tritt.
Das finde ich ein wunderbares Bild mit der Balance. Ich habe da sofort ein Mobile in den Kopf gekriegt, was ja auch eine gewisse Balance hat, wo ich sage, das ist das Machtmobile. Und dann kann das mal in die eine Richtung oder mal in die andere Richtung gehen. Kann auch mal Schieflage haben, so wie Sie es gerade angesprochen haben, Frau von Klitzing. Oder auch vielleicht ja längere Zeit in der Balance sein, sich schön ausbalancieren so zu schweben praktisch, was dann natürlich leicht ist, fühlt sich auch leicht an, was aber dann doch auch durch äußere Gegebenheiten, durch einen kleinen Windstoß sofort wieder in Bewegung kommt. Also deswegen finde ich dieses Wort Balance bei Ihnen sehr schön. Danke dafür, für dieses Bild. Vielen herzlichen Dank. Herr Professor Reinhardt, zu den Zielen, wollen Sie dazu noch was sagen oder hat das Frau von Klitzing für Sie allumfassend beantwortet?
Ilka hat im Wesentlichen die wichtigsten Dinge herausgearbeitet. Wenn ich das versuche, nochmal ein bisschen wissenschaftlich zu vertiefen, sehen wir vielleicht noch eine weitere Facette. Also, worum geht es an der Stelle? Es gibt Machtmotivation, die zwei Ausprägungen einnehmen kann. Ja, einmal die sogenannte sozialisierte Macht, die S-Macht, das heißt, ich nutze meine Position, meine Ressourcen, um meine Abteilung, um meinen Verantwortungsbereich, meine Company nach vorne zu treiben. Und es gibt diese P-Macht, diese personalisierte Macht, ich nutze meine Ressourcen, meine Position maßgeblich darum, um Karriere zu machen, also die eigenen Ziele zu treiben. Das war so vorhin das Thema mit Wir-Macht und Ich-Macht. So, der springende Punkt jetzt für uns aufgrund der Interviews und der Forschung ist folgender. Im Wesentlichen geht man davon aus, schon seit auch den 70er Jahren, dass es Menschen mit unterschiedlichen Machtbedürfnissen gibt, die sich unterschiedlich verhalten. Das ist so. Der wesentliche Punkt an der Stelle für uns ist dann tatsächlich zu verstehen, dass es diesen Kipppunkt gibt, in dem dann tatsächlich uns die S-Macht, also die Wir-Macht zu dieser P-Macht oder Ich-Macht umschlägt und diese nicht notwendigerweise wiederum aufgrund von charakterlichen Mängeln, ja, wir haben vorhin über Narzissmus ganz kurz gesprochen, es gibt ja so seit knapp 10 Jahren schon fast die Mode, Führungskräften grundsätzlich in dieser dunklen Triade einordnen zu wollen. Da geht es ja nicht nur um Narzissmus, da geht es auch um Machiavellismus, da geht es um Psychopathie und der neueste Schrei ist jetzt die vierte Perspektive Sadismus. Es geht vielmehr darum zu verstehen, dass aufgrund des Erlebens des positiven Ausübens von Macht diese Veränderung der Zunahme dieser P-Macht oder dieser Ich-Macht zwangsläufig passiert. Und das müssen wir genauer verstehen, da müssen wir genauer hinschauen. Und wenn wir das richtig verstanden haben, da können wir dann auch auf der Handlungs-, auf der Interventionsebene besser sein als bislang.
Ich merke jetzt gerade schon, wie in mir diese Neugierde auf Ihr Buch immer mehr und immer mehr steigt. Also ich freue mich schon sehr drauf. Wie geht es denn nun aber für Sie weiter? Frau von Klitzing, vielleicht wollen Sie anfangen?
Ja, eine gute Frage. Also wir sind ehrlich gesagt mit beiden noch mittendrin im Prozess, im Feintuning. Ich glaube, wir sind uns einig, alles, was so an Gedanken vorbereitet werden muss, die sind vorbereitet, das ist alles da. Wir schleifen an den letzten 20%, dass aus gut sehr gut wird, sagen wir es so. Wir freuen uns genauso wie Sie. Für uns ist das gemeinsam erste Buch, für mich das allererste. Ich glaube, Rüdiger, du warst schon viel fleißiger vorher. Und insofern, wir sind gespannt und voller Vorfreude, das zu teilen, was wir da sehr viele Wochen und Monate uns überlegt haben.
Mhm. Und Sie, Herr Professor Reinhardt, wie geht's für Sie weiter? Oder was haben Sie noch was zu ergänzen dazu?
Ja, wir sind da mittendrin. Wir haben gute Ideen. Es braucht eben auch Zeit. Wir beide haben jeweils einen Hauptberuf. Wir nutzen die Zeitfenster. Das wird sehr spannend. Und tatsächlich ist dieser Austausch zwischen uns beiden, also Ilka von Klitzing und mir, sehr fruchtbar, weil wir doch aufgrund unserer jeweiligen Profession die Dinge zunächst mal unterschiedlich sehen, allerdings dann auch uns sehr schnell annähern und nicht nur annähern, sondern auf einen gemeinsamen Punkt bringen können. Und dann auch jetzt gerade, als wir vor der Sommerpause, vor den Urlauben diese Machtregelkreise identifiziert hatten, das war dann sehr spannend, dann zu sagen, okay, das ist es jetzt. Genau so kann man es dann verkommunizieren.
Was ich bei Ihnen beiden sehr charmant finde, ist, dass Sie sich so wunderbar ergänzen, so nehme ich Sie zumindest wahr. Also nicht nur männlich-weiblich und unterschiedliche Perspektiven, sondern auch eben ihre unterschiedlichen Charaktere, die sie beide sehr schön, finde ich, so in ein großes Ganzes einbetten. Und deswegen bin ich wirklich sehr neugierig auf ihr Buch. Also schade, dass es vor Weihnachten nicht rauskommt. Wäre ja wunderbare Weihnachtslektüre, aber so freut man sich eben auf nächstes Jahr. Habe ich Ihnen jetzt irgendeine Frage nicht gestellt, die Sie jetzt in diesem Podcast gerne beantwortet hätten? Habe ich irgendwo Ihnen jetzt vielleicht auch das Wort genommen, wo Sie gesagt haben, die Gedanken wollte ich gerne noch erwähnen? Gibt es da noch was Offenes von Ihrer Seite, Herr Professor Reinhard, Frau von Klitzing?
Ja, ich habe es eben ganz kurz im Nebensatz erwähnt. Also worauf das Ganze, unsere ganze Argumentation, unser Buch dann hinauslaufen wird, ist etwas entwickeln zu können oder einen Beitrag zu leisten, dass mächtige Menschen, dass Führungskräfte und auch andere in der Lage sind, Machtkompetenz zu entwickeln. Weil das, was wir dargestellt haben, führt zur Konsequenz. Es handelt sich um Aspekte, die man verstehen kann, die man lernen kann, die man dann auch verändern kann. Das ist vielleicht nochmal so ein bisschen das auf den Punkt gebracht, worum das Ganze letztlich in der Zielgeraden gehen soll.
Schön. Vielleicht noch eine Ergänzung, was ich ganz oft gefragt werde. Ilka, so aus den Interviews hast du so ein Lieblingszitat. Und manchmal ist es schwer, aus tausenden geschriebenen Seiten was rauszuwählen. Aber es gibt eins, was mich total motiviert, dass wir an dem Thema weiterarbeiten. Ich lese das mal kurz vor, okay? Das heißt, die eigene Toleranzschwelle gegenüber Menschen mit durchschnittlichen Fähigkeiten nimmt über die Zeit unweigerlich ab.
Ich beende den Podcast immer ganz gerne mit so einem Art Kaleidoskop, so nenne ich es jetzt mal, um nochmal die Punkte, die Sie jetzt angesprochen haben, so auf den Punkt zu bringen, vielleicht nochmal eine kleine Zusammenfassung für die Hörer auch anzubieten. Das heißt, ich formuliere einen Satz an und Sie bringen ihn bitte zu Ende. Grammatikalisch darf er auch richtig sein, muss er aber nicht. Das heißt, Sie sind ganz frei in Ihrer Gestaltung. Ich würde gern mit Frau von Klitzing anfangen. Sind Sie beide soweit fertig? Darf ich beginnen? Nicken im Zoom-Raum, jawohl. Okay, gut. Frau von Klitzing, Macht ist?
Wie ein Stakeholder, den ich aktiv managen sollte. Und dann bin ich dem Ganzen auch nicht unterlegen.
Professor Reinhard, Macht kann
konstruktiv und destruktiv wirken.
Frau von Klitzing, Macht spielt
immer eine Rolle.
Last but not least, Herr Professor Reinhard, Machtkompetenz
ist eine erlernbare Fähigkeit.
Ich danke Ihnen beiden sehr für das Teilen Ihres Wissens. Danke jetzt auch für Ihre Zeit, dass Sie sich so viel Zeit jetzt auch für mich und für den Podcast genommen haben. Und ich sage dann einfach mal, bis bald.
Bis bald. Bis bald.
Das war eine Folge von Soziologische Perspektiven, einem Podcast zu politischen und menschlichen Impulsen. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören und freue mich über ein Feedback zur Podcast-Folge sehr. Abonnieren Sie diesen Podcast gerne auf Ihrem Lieblingskanal und hinterlassen Sie bitte eine Bewertung, zum Beispiel bei Apple Podcast oder bei Spotify. Und da fällt mir noch ein weiterer wichtiger Punkt ein. Bitte empfehlen Sie diesen Podcast weiter und fühlen Sie sich herzlich eingeladen, Gäste für diesen Podcast zu empfehlen. Ich freue mich, wenn wir beim nächsten Gespräch wieder zusammenfinden. Sie sich auch?